SR Info. Rundschau.
Um 13 Uhr mit Kerstin Gallmeier. Guten Tag und unter anderem mit diesen Themen.
Es ist immer so ein Knackpunkt von so einer Maßnahme. Und damit haben wir einen weiteren Meilenstein, sage ich mal, geschafft. Und da ist man dann schon etwas erleichtert. Ja.
Letztes Bauteil der Eisenbahnbrücke in Merzig erfolgreich eingesetzt. Nach Verbot von sogenannter LGBTIQ-Propaganda in Georgien, brutaler Mord an Transgenderfrau und Hochhausbrand in St. Ingbert, die Nachlöscharbeiten laufen noch. Das Wetter im Saarland, heute Nachmittag sonnig oder leicht bewölkt und trocken, 21 bis 25 Grad. Spektakulär ging es heute Vormittag in Merzig zu. Da ist das zweite und letzte Bauteil der Eisenbahnbrücke eingesetzt worden. Die 750 Tonnen schwere Brücke konnte passgenau zwischen die Betonstreben gesetzt werden. Im Laufe des Tages soll das Brückenteil dann noch abgesenkt werden. Die Unterführung in der Lothringer Straße soll bis Ende des Jahres wieder befahrbar sein. Sabine Wachs hat sich das Einsetzen des letzten Brückenteils angeschaut.
Der erste Schritt ging ziemlich schnell. Innerhalb weniger Minuten wurde das 750 Tonnen schwere und 20 mal 13 Meter lange Brückenteil bis auf 5 Zentimeter an die Lücke zwischen den Betonpfeilern herangefahren. Dann folgte die Millimeterarbeit. Mit Wasserwagen und einer sehr sensiblen Steuerung der Transportfahrzeuge, auf denen das Brückenteil abgelegt war, konnte das fehlende Stück genau eingepasst werden. Die Arbeiten an der neuen Eisenbahnbrücke in Merzig laufen also nach Plan. Ende des Jahres soll dann auch die Unterführung in der Lothringer Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Vorher aber muss die Straße unter der Brücke noch abgesenkt werden, sodass auch Lkw in Zukunft ohne hängen zu bleiben die Unterführung befahren können.
In St. Ingbert hat am Mittag ein 11-stöckiges Hochhaus in der Weißgerber Allee gebrannt. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge sind vor Ort. Der Pressesprecher der Stadt St. Ingbert, Florian Jung, hat eben dazu auf SR3 aktuelle Infos gegeben.
In dem 11-stöckigen Hochhaus wurde gegen 11.40 Uhr Rauch aus dem 8. OG gemeldet. Die Feuerwehr ist hier direkt mit einem Gesamtstadtalarm ausgerückt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war relativ schnell klar, dass sich dieser Brand bestätigt hatte. Es brannte in einer Küche. Der erste Trupp ist unter Atemschutz dann relativ zügig in die Wohnung hinein, hat den Brand in der Küche abgelöscht. Derzeit laufen hier die Nachlöscharbeiten und auch Belüftungsmaßnahmen. Insgesamt sind hier 150 Personen gemeldet. Deshalb ist hier auch ein Großansatz von Rettungskräften. Das heißt, der Rettungsdienst ist hier mit mehreren Kräften vor Ort. Die Menschen können immer in unteren Stockwerken die Wohnungen beziehen. Aber die oberen Stockwerke, das müssen wir jetzt erst abklären, was definitiv nicht bewohnbar ist, ist die Brandwohnung. Hier ist auch die Bewohnerin leicht verletzt worden. Das wird sich jetzt gleich rauskristallisieren, ob da heute die Menschen nochmal ab dem 7. oder 8. OG nochmal in die Wohnung gehen können.
Nach dem Brandanschlag auf ein Wohnhaus im Juli in Duttweiler hat die Polizei dort heute mehrere Wohnräume durchsucht. Wie die Saarbrücker Staatsanwaltschaft mitteilte, haben die Ermittler mehrere Gegenstände beschlagnahmt. Es habe aber keine Festnahmen gegeben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Brandanschlags gegen einen 32-jährigen Mann wegen versuchten Mordes. Er soll im Juli versucht haben, das Wohngebäude in Duttweiler mit zwei Molotow-Cocktails in Brand zu stecken. Eine fünfköpfige Familie war damals mit dem Schrecken davongekommen. Im Arbeitskampf beim Zweibrücker Kranbauer Tadano hat es heute eine weitere Aktion der Beschäftigten gegeben. Zwischen 9 und 10 Uhr haben die Beschäftigten laut Industriegewerkschaft Metall eine Menschenkette gebildet. Diese ging rund 700 Meter vom Werk in der Dinglerstraße bis zum Rathaus. Etwa 1000 Mitarbeiter des Kranbauers befinden sich aktuell in einem unbefristeten Streik. Sie protestieren gegen die angekündigte Schließung des Tadano-Werks auf dem Flughafengelände. Nach den massenhaften Explosionen von Funkgeräten im Libanon scheint die Lage in Nahost zu eskalieren. Israel und die Hisbollah melden gegenseitigen Beschuss. Über die aktuelle Lage im Libanon berichtet unsere Korrespondentin Nina Amin.
Die Menschen im Libanon stehen weiterhin unter Schock. Insgesamt mehr als 30 Personen sind durch explodierte Pager und Walkie-Talkies gestorben, darunter auch Kinder. Mehr als 3000 Menschen sind zum Teil schwer verletzt, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Die Hisbollah, offenbar im Fokus der koordinierten Angriffe der vergangenen Tage, spricht von 20 Opfern aus ihren Reihen. Die pro-iranische Miliz macht Israel für die Sprengung der Funkgeräte verantwortlich und hat Vergeltung angekündigt. Durch die vielen verletzten Kämpfer und die zerstörten Kommunikationswege ist die Miliz jedoch deutlich geschwächt, meinen Beobachter. Mit Spannung wird eine für den Nachmittag angekündigte Rede des Hisbollah-Anführers Nasrallah erwartet. Israels Verteidigungsminister Gallant hat derweil eine neue Phase des Krieges angekündigt. Der Schwerpunkt soll demnach in den Norden des Landes verlagert werden. Dort an der Grenze zum Libanon liefern sich Israels Armee und die Hisbollah seit Beginn des Gaza-Krieges vor knapp einem Jahr Gefechte.
Bei der Hochwasserkatastrophe in Mittel- und Südosteuropa ist die Zahl der Toten auf 23 gestiegen. Das bestätigte der tschechische Innenminister Rakusan gegenüber dem Nachrichtensender CNN. In Tschechien werden zudem mindestens 8 Menschen vermisst, darunter auch die Insassen eines Autos, das von einem Fluss mitgerissen wurde. Im Kurort Jesenik stand zeitweise die gesamte Innenstadt meterhoch unter Wasser. Häuser stürzten ein oder mussten wegen statischer Probleme abgerissen werden. Nach den Niederlanden will auch Ungarn versuchen, aus den Asylregeln der EU auszusteigen. Ungarns Europaminister hat angekündigt, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Zur Begründung schrieb er auf X, gegen illegale Migration sei hartes Vorgehen nötig. Die rechtspopulistische Regierung in Ungarn streitet wegen der Migrationspolitik seit Jahren mit der EU-Kommission. Einer Asylausnahme müssen allerdings alle 27 EU-Staaten zustimmen. Vor 2 Tagen hatten die Abgeordneten der georgischen Regierungspartei ein Gesetz verabschiedet, das sogenannte LGBTIQ-Propaganda verbietet. Nur einen Tag später wurde eine Transgender-Frau umgebracht. Der mutmaßliche 26 Jahre alte Täter wurde jetzt verhaftet. Ihm drohen zwischen 16 Jahre und lebenslange Haft. Björn Blaschke mit Einzelheiten zum Fall.
Das Opfer, Moderatorin, Model und Transgender-Frau. Aus dem georgischen Innenministerium in Tiflis heißt es, in ihrem Haus sei sie nach einem Streit mit einer Stichwaffe besonders grausam ermordet worden. Das Verbrechen verübt nur einen Tag nach der Verabschiedung eines Gesetzespakets gegen sogenannte LGBTIQ-Propaganda und für Familienwerte, sorgte in Georgien für Kritik auf höchster Ebene. Präsidentin Salome Zurabishvili bezeichnete das Verbrechen im sozialen Netzwerk Facebook als einen brutalen Mord, der die Öffentlichkeit ernüchtern sollte. In der Europäischen Union war das Gesetzespaket gegen LGBTIQ-Propaganda, das unter anderem geschlechtsangleichende Operationen verbietet, ebenfalls kritisiert worden. Laut Brüssel untergrabe es die Grundrechte des georgischen Volkes und damit den EU-Beitrittsstatus, den das Land seit vergangenem Dezember hat. Das Gesetzespaket fördere die Diskriminierung und Stigmatisierung sexueller Minderheiten.
Der Europäische Gerichtshof hat Bedenken gegen die sogenannten Bestpreisklauseln von Buchungsplattformen wie Booking.com. Im heute veröffentlichten Urteil heißt es, sie könnten den Wettbewerb behindern. Ein klares Verbot ist aus dem Spruch der Luxemburger Richter allerdings nicht herauszulesen. Eine konkrete Entscheidung liegt nun wieder in den Händen eines früher befassten Gerichts in den Niederlanden. In der Praxis verzichtet Booking.com bereits seit längerem auf die Klausel. Der Automarkt in der Europäischen Union ist im vergangenen Monat eingebrochen. Wie der europäische Herstellerverband ACEA mitteilte, sank die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge im Vergleich zum August 2023 um mehr als 18%. Jakob Meyer für SR Info.
In Deutschland gingen die Verkäufe um 28% zurück. Die Zulassungen von E-Autos brachen im August um 43,9% ein. Dadurch ist ihr Anteil an den Gesamtverkäufen von 21 auf 14,4% gesunken. Der Gesamtmarkt für Autos hat seit Jahresanfang um 1,4% zugelegt auf fast 7,2 Millionen Neuzulassungen. Angesichts der schlechten Verkaufszahlen für E-Autos verlangt der Verband Entlastungsmaßnahmen von der EU, bevor 2025 die neuen CO2-Grenzwerte für Pkw und Transporter in Kraft treten. Die Kommission solle die für 2026 geplante Überprüfung der CO2-Vorschriften für leichte und schwere Nutzfahrzeuge vorziehen.
Der deutsche Leitindex DAX hat heute ein neues Rekordhoch erreicht. Der DAX kletterte auf mehr als 19.000 Punkte. Das sind rund 1,6% mehr als gestern. Als Hauptursache machen Experten die Zinswende in den USA aus. Die US-Notenbank Fed hat gestern den Leitzins um 0,5 Punkte gesenkt. Er liegt nun in einer Spanne von 4,75 bis 5%. Bücher bauen Brücken. Das ist der Leitsatz der Europäischen Kinder- und Jugendbücher. Jugendbuchmesse, die vom 9. bis 12. Oktober in Saarbrücken stattfindet. Heute wurde das Programm vorgestellt und in diesem Jahr steht es unter dem Motto Über Grenzen. Mehr von SR3-Reporter Patrick Wirmer.
Lesungen, Workshops, Theater, Treffen mit Autoren und Zeichnern. Insgesamt 130 Veranstaltungen bietet die Messe rund um den Eurobahnhof. Mit dem Motto Über Grenzen trifft man wieder den Nerv der Zeit, wenn auch ungeplant, wie Messeleiter Igor Holland-Moritz sagt. Es geht in Zeiten von verstärkten Kontrollen aber nicht nur um politische, sondern auch um Grenzen im Alltag, etwa bei der Inklusion oder um das Überschreiten des eigenen Horizonts mit Hilfe der Fantasie. Dazu passt auch das diesjährige Gastland Belgien mit seiner Vielfalt an Kulturen und Sprachen und einer blühenden Kinder- und Jugendbuchszene, vor allem auch im Comic- und Graphic-Novel-Bereich.
Ein Abschnitt der A620 wird am Wochenende voll gesperrt. Nach Angaben der Autobahngesellschaft ist die Strecke zwischen Wadgassen und Völklingenwerden in Fahrtrichtung Saarbrücken betroffen. Dort müssten akute Fahrbahnschäden behoben werden. Weil die Straße an der Stelle so schmal ist, gibt es laut Autobahn GmbH keine andere Lösung. Die Umleitung wird ausgeschildert.